Mein Jesusbildnis. Die himmlisch erhabene Gestalt des Gottmenschen, wie sie viel weniger aus den Evangelien als aus anderen der beginnenden Dogmenbildung zu ihrer Zeit weit weniger erwünschten Schriften, bis in unsere Tage herunterstrahlt, ist alles andere eher als Porträt, als Bildnis, das auf formale Ähnlichkeit mit einer dahingegangenen menschlichen Erscheinung sich berufen dürfte. Es ist nicht die Gestalt des Rabbi Jehoshua, des Nazareners, die vor der Seele auftaucht, wenn von dem Christus Jesus die Rede ist, sondern ein simultanes Vorstellungsbild, zu dem das Vorstellungsvermögen ungezählter Wort- und Bildgestalter die einzelnen Elemente im Laufe von fast 2 Jahrtausenden beigesteuert hat, fast in allen Stücken Zeugnis der Verwirrung und Betörung durch dogmatische Festsetzungen, die mit der Wirklichkeit auf sehr gespanntem Fuße bleiben müssen, um sich zu erhalten. Und doch sind unter den vielen vom bildenden Künstlern geschaffenen Messiasbildern nicht ganz wenige zu finden, die offenbar aus dem Willen heraus konzipiert worden waren, der menschlichen, voreinst sichtbaren Erscheinung des Meisters nach einer auf Vermutung gegründeten künstlerischen Vorstellung ein vielleicht der Wirklichkeit doch irgendwie ähnliches Abbild zu gestalten, da ja von vulgärem Unfug, der es vortäuschen möchte, hier natürlich abgesehen, kein authentisches Bildwerk aus der Zeit Jesu existiert, das ihn zur Darstellung gebracht hätte. Ganz frühe Kultbilder mögen zwar, wie ich heute zu vermuten geneigt bin, auf irgendwelche Tradition zurückgehen, an deren Ausgangspunkt der optisch empfangene Eindruck eines mit dem Volkslehrer Jehoshua gleichzeitig Lebenden gestanden haben kann, aber alles, was später gestaltet wurde, ist in jedem Falle Werk der Fantasie, die der künstlerischen Vorstellung jeweils das Vorbild schuf, das in der Auffassung des Künstlers seelisch oder durch äußere Eindrücke vorbestimmt war. Auch ich habe vor Zeiten einen Gekreuzigten und einen Auferstandenen gemalt und in beiden Bildern den Gesichtstypus des blonden, blauäugigen Juden festgehalten, wie er unter den Chasidim, den jüdischen Mystikern des europäischen Ostens, gar nicht selten ist und wie er mir zuweilen in geradezu erschütternder Hoheit des Ausdrucks begegnet war. Aber auch der bartlose Christus der Katakomben hat zeitweilig meine Vorstellung zu bestimmen versucht, während der menschlich so ergreifende Jesus Rembrandts für mich stets dermaßen zur subjektiven Gesamtgestalt des Künstlers gehörte, dass ich unmöglich von daher etwas in mein eigenes Vorstellungsbild übernehmen konnte. Anders war es gegenüber dem Kopf des Jesus auf dem Zinsgroschenbilde von Tizian. Der dort Dargestellte wollte sich in seiner vornehmen Überlegenheit über die Pharisäer recht gut mit meiner eigenen Vorstellung von dem irdischen Meister Jehoshua vereinen lassen, wenn ich auch seinen menschlichen Typus nicht als überzeugend empfand. Ich erwähne das alles nur, um zu zeigen, dass auch ich, solange ich auf ein Vorstellungsbild angewiesen war, das sich nur auf Vermutungen über die mögliche äußere Erscheinung des erhabenen Gott einigen Menschen gründete, genauso von den vorhandenen Gestaltungen der Kunst oder auch durch das Leben Vorstellungseinflüsse empfing wie jeder andere. Das hörte erst auf, nachdem ich nach langen Jahren der Schulung die als mit mir geborene Pflicht aufgetragene Bewusstseinsentfaltung im Erkenntnisbereich des substanziellen ewigen Geistes erreicht hatte, durch die ich mit dem in diesem Bereiche ewig Lebendigen, der ehedem im Irdischen als der wandernde Lehrer Jehoshua durch Palästina gezogen war, in die Bewusstseinsvereinung kam, die alle hier Bewussten einigt. In meinem Buche »Das Mysterium von Golgatha« sage ich über diese Vereinung Folgendes. Wir stehen in permanenter, bewusster geistiger Verbindung untereinander, so als ob ein steter, gleichmäßiger elektrischer Strom uns immerfort alle, auch die nicht im Erdenkörper Lebenden, durchkreisen würde. Und später sage ich dort, auf geistig reale Weise können wir uns alle einander sichtbar und vernehmbar machen durch bloßen Willensakt. Hier kann ich nur eindringlich auf diese Worte verweisen. Es versteht sich von selbst, dass auch ein leiblich bereits von der Erde geschiedener, wenn er diesen Willensakt vollbringt, dem irdischen Auge des mit ihm Vereinten seine ehemalige irdische Erscheinungsform darstellt. Diese Erscheinungsform aber war mir ja in Bezug auf den mir seit der Vollendung meiner geistig-realen Entfaltung allerinnerst Vereinten, von dem ich ehrerbietigst hier spreche, im rein geistigen Bewusstsein ohnehin vertraut. Dass ich aber, soweit ich auch Künstler bin, den begreiflichen Wunsch haben musste, dieser Erscheinungsform ein künstlerisches Dokument zu schaffen, in ihrer Wiedergabe durch die Mittel des Malers, dürfte wohl ebenso wenig befremden können, wie die Tatsache, dass die Befruchtung durch den optischen Eindruck auf das körperliche Auge einem jedem Bildnis mehr bestimmendes Leben verleiht, als das bloße Zurückgreifen auf eine innerliche Anschauung, bei deren Betrachtung doch der Nimbus subjektiver Gefühlswahrnehmung begreiflicherweise die rein farbige, plastische und lineare Gestaltung ganz erheblich überstrahlt bis nun meine erste Studie nach dem durch oben bezeichneten Willensakt vermittelten optischen Augeneindruck vor Jahren zustande kam, war sowohl von Seiten des Dargestellten wie von meiner Seite her keineswegs mehr erstrebt worden als eine intensive optische Beeindruckung meiner künstlerischen Erinnerungsfähigkeit. Erst die im hier gegebenen Falle nicht von mir vorausgesehene längere Dauer der geistig geschaffenen, plastischen, lebendigen Erscheinungsform aus geistiger Substanz ließ in mir den Gedanken entstehen, ob nicht der Versuch zu wagen wäre, die geliebte Gestalt ebenso wie sonst eine andere Impression aus den Bereichen der Sichtbarkeit, so gut es gehen mochte, in Lineament und Farbe dem Gesamteindruck nach wiederzugeben. Da ich ja keine Leinwand vorbereitet hatte, musste mir eine beidseitig grundierte Maltafel dienen, auf deren anderer Seite bereits eine landschaftliche Bildstudie aus früherer Zeit zu sehen war. Es gelang mir während der Dauer der Sichtbarkeit der geistsubstantiellen Form, den ersten Eindruck so festzuhalten, dass ich nun neben meinem stärkstens bestimmten optischen Erinnerungsbild auch eine äußere Unterlage und Kontrolle für das später zu malende Bildnis des heißgeliebten Meisters besaß. Nachdem ich aber von einer Ausnahme abgesehen seit Jahrzehnten nichts Figürliches zu malen versucht hatte, weil mir schon in meinen jungen Jahren klar wurde, dass die Art meiner Begabung nicht auf Darstellung der menschlichen Erscheinung gerichtet ist, so stand diese Bildgestaltung lange Zeit als eine Aufgabe vor mir, der ich mich in Ermangelung der nötigen künstlerischen Zuversicht kaum zu nahen wagte. Als dann der Tag herangekommen war, an dem ich die Leinwand für das Bild präparierte, war auch die Möglichkeit, meine Arbeit statt an der gemalten Studie, an der geistig verursachten zeitweiligen plastischen Wiedergestaltung der früheren irdischen Erscheinung des Darstellenden zu kontrollieren, in der Art gesteigertem Maße gegeben, dass ich die erste Studie nur nebenbei noch zu Rate zog und nur im Hinblick auf gewisse dort schon erreichte lineare Bestimmungen, die ich beibehalten wollte. Dass ich mich in der Zwischenzeit dazu bereit gefunden hatte, schon die erste Studie in einem kleinen Dreifarbendruck reproduzieren zu lassen, war nur die Gewährung der Wünsche und Bitten anderer, denen ich nicht verhehlte, dass dieses Bild mir späterhin als Grundlage für die durchzuführende Bildgestaltung auf der Leinwand dienen solle. Man wollte aber nicht erst darauf warten, bis das Endresultat vorliegen würde, für dessen Zustandekommen ich ja auch keinen Termin anzugeben vermochte. Das ist die wahrheitsgemäße, nüchterne Schilderung der Vorgänge, die zur künstlerischen Gestaltung meines Jesusbildes führten, das durchaus und eindeutig als Porträt genommen werden will, einerlei wie man das Können des Porträtisten bewerten mag, der sich selbst der Mängel dieses Könnens nur zu sehr bewusst bleibt. Das Bild ist nicht etwa auf eine besondere, geheimnisvolle Weise entstanden, sondern so wie jedes künstlerische Werk der Malerei entsteht. An der bewusst gewollten Selbstprojektion des mir substanziell geistig vereinten Dargestellten fand ich zwar das Vorbild für mein Werk, dieses Werk selbst aber verlangte von mir genau die gleiche handwerkliche Arbeit, wie sie das Porträt eines gegenwärtig in äußerer irdischer Gestaltung Lebenden von mir verlangen würde. Auch ihn würde ich ja wahrhaftig nicht Modell stehen lassen, sondern sein lebendiges, im bewegten geistigen Austausch zu fassen suchen, wie es nicht anders bei der Darstellung meines Jesusbildnisses geschah. Wem dieses Bildnis nicht aus sich selber, für sich selber spricht, dem dürften auch alle Aufschlüsse und Bekenntnisse in Bezug auf das Lebensgeschehen im substanziellen ewigen Geiste, so wie sie in meinen Büchern vereinigt sind, schwerlich etwas zu sagen haben. Es gibt jedoch auch Menschen, die sich sowohl einem Schriftwerk als auch einem Bildwerk gegenüber fraglos auf die erfahrungsbestätigte Urteilsgewissheit ihres unverbildeten und unverkrüppelten Empfindens zu verlassen vermögen, und diesen werde ich kaum erst zu bekräftigen brauchen, dass mein Jesusbildnis weder die gemalte Wiedergabe einer Vision noch gar einer auf okkulte Weise irgendwie hervorgebrachten Materialisation ist, sondern das Bildnis des Lebendigen, so wie er vor fast 2 Jahrtausenden in seinem Geburtslande allen ihm Begegnenden sichtbar war und wie er sich jederzeit aus seiner substanziellen geistigen Gestalt heraus, die erdensinnlich nicht erfassbar ist, jedem der ihm substanziell geistig vereinten für dessen erdenkörperliches Auge sichtbar machen kann. Mir war dieses sich sichtbar machen durch eine andere Persönlichkeit von Kindheit an vertraut. Die zu dem von mir dargestellten Antlitz gehörende Körpergestalt ist kaum mittelgroß, schmächtig und zart. Unter einer Anzahl ähnlich gekleideter und fast die gleiche Haar- und Barttracht zeigender Menschen gleicher Rasse muss dieser Mann geradezu wie in einem Versteck verborgen gewesen sein, und nur schwer mochten die ihn Suchenden ihn finden. Dass die nur aus der künstlerischen Vorstellung hervorgegangene Gestalt der meisten Kunstwerke, die ihn darzustellen suchen, eine große, auch schon äußerlich überragende Erscheinung zeigt, ist leicht zu verstehen aus der Neigung künstlerischer Formensprache, das geistig Große in erhaben großer Gestaltbildung ahnen zu lassen, bleibt aber ferne aller Ähnlichkeit. Wenn nun auch die in der christlichen Kunst erwachsenen Darstellungen Jesu von gewissen byzantinischen Mosaiken und anderen Frühkunstwerken abgesehen, dem Gottmenschen die Proportionen der ihn umgebenden Gestalten lassen, so können sich die Künstler dennoch den Erlöser, so wie sie ihn empfinden, nur als großgewachsene, imponierende Erscheinung vorstellen, da ja ihrem Glauben gemäß hier die zweite Person der Gottheit menschliche Gestalt angenommen hatte und es doch schließlich einem Gotte ziemt, sich auch in menschlicher Verkleidung möglichst respektabel darzustellen, wovon allerdings der arme Zimmermannsgehülfe Jehoshua, der Mann aus Nazareth, zu seiner Zeit nichts wusste. Bevor die Gebildeten auf ihn aufmerksam wurden, galt er ja auch seinen Zeit- und Landesgenossen keineswegs mehr als uns heute irgendein braver, noch jugendlicher Handwerksmann. Allen, die aus diesen meinen Mitteilungen etwa eine Blasphemie heraushören möchten, gebe ich nur zu bedenken, dass ich hier nicht von einer theologisch konstruierten und im Verlaufe vieler Jahrhunderte durch die Patina unzähliger Gebete altehrwürdig gewordenen, auf gnostischen Spekulationen fundierten Vorstellung ihnen liebgewordener Glaubenslehre spreche, sondern von dem reinen Menschen, der durch sein Lehren nachmals anderen zum Anlass wurde, ihn zum Gotte zu erklären. Auch ihn haben sie voreinst der Blasphemie beschuldigt. Was ich hier und an anderen Orten von ihm zu sagen habe, ist bis auf das scheinbar nebensächlichste Wort auf den geistigen Austausch mit ihm gegründet. Wer will mir verargen, ihm selber mehr zu glauben als seinen Chronisten und den so viel später gekommenen Ausdeutern seiner wirklichen Lehren? Nun ist bereits ein Jahrzehnt vergangen, seitdem sein Bild durch meine Hand entstanden ist. Ein Jahrzehnt, das mir reichlich Gelegenheit zu Kritik und Prüfung gab. Aber ich habe dennoch nur zu sagen, dass meine Wiedergabe des Dargestellten jeder erdenklichen Nachprüfung jederzeit standhielt, soweit es sich hier um den Eindruck handelt, den auch seine Zeitgenossen von der irdischen Erscheinung des Menschen her erhielten und den ich seit der Entstehung meines Bildes unzählige Male wieder und wieder erhalten habe. Nichts anderes aber wollte ich durch dieses Bildnis vermitteln, als diesen irdischen Eindruck seiner Züge und seines Blickes. Des Bildes rein künstlerische Bedeutung kann für mich gewiss nicht in erster Linie stehen. Es fehlt mir jeglicher Ehrgeiz, etwa als Bildnismaler betrachtet zu werden. dass es mir möglich wurde, den Eindruck der Erscheinung des irdischen Menschen, um den es sich hier handelt, wiederzugeben, verleiht diesem Bildnis seinen ausschließlichen Wert. Denn dieser Erdenmensch war der leuchtende Jehoshua, ist Jesus aus Nazareth, auf den sich alle Aussagen der vier Evangelien bezogen wissen wollen. Ich werbe hier wahrhaftig nicht um Glauben an diesen Bericht von der Entstehung des einzigen authentischen Bildnisses des erhabensten geistigen Lehrers, der je unter Erdenmenschen erstanden ist, sondern spreche mit aller Bewusstheit und uneingeschränkter Verantwortung durchaus autoritativ als der Einzige mit den hier erörterten Möglichkeiten wissend und praktisch Vertraute, der in der Zeit dieser Niederschrift innerhalb des westlichen Kulturkreises zu finden ist. Ich sehe mich zwar von innen her verhindert, hier Antwort auf alle die Fragen zu geben, zu denen der moderne, naturwissenschaftlich denkende Mensch sich den von mir berichteten Vorgängen gegenüber angeregt finden kann, bin aber in der Lage auszusprechen, dass eine solche Selbstdarstellung in rein geistiger Substanz bis ins Kleinste den bekannten irdischen Forderungen entspricht, die wir Naturgesetze nennen. Ich weiß, dass sich mein hier gegebener Bericht sehr vielen Lesern gegenüberfinden wird, denen es längst bereits feststeht, dass ich mich natürlich einer Selbsttäuschung hingebe. Ihnen zum Troste kann ich aber in aller Bescheidenheit vermerken, dass mir der heutige Stand der praktischen Erkenntnisse innerhalb der Neuropathologie, der Tiefenpsychologie, wie der verschiedenen psychoanalytischen Auffassungsbezirke recht wohl vertraut ist und dass ich darüber hinaus noch von so manchen Täuschungsmöglichkeiten weiß, von denen die innerhalb der genannten Gebiete berufsmäßig Erfahrenen noch so gut wie nichts wissen. Es wäre wirklich eine klägliche Ausflucht, mir eine Selbsttäuschung imputieren zu wollen, nur um sich nicht eingestehen zu müssen, dass es für bestimmte Menschen Möglichkeiten des Erlebens gibt, die keineswegs allen zugänglich werden können.